Meine Damen und Herren, mein Herze und mein Lieb, die Wellen scheiden, die miteinander waren nu männige zieht. Der Lieb will gerne fechten an die Heiden, jedoch dem Herzen ein Wieb so nachen Lied. Vor all der Welte, das müht mich immer sieht, dass sie einander nicht folgen beide. Mir habend die Augen viel getan zu leide, Gott eine müsse scheiden, noch den Street. Das war die erste Strophe eines berühmten Liedes Friedrichs von Hausen, eines Minnesängers aus dem 12. Jahrhundert, des ersten Minnesängers, der historisch greifbar ist, weil er als Friedericus de Husen urkundlich belegt ist. Hören Sie als nächstes eine Übersetzung dieser Strophe ins Neuhochdeutsche. Ich nehme sie der vor kurzem, übrigens auch in Zusammenarbeit mit dem Lyrikkabinett, im Hansa Verlag erschienenen wunderbaren Anthologie Unmögliche Liebe, die Kunst des Minnesangs in neuen Übertragungen. Wie ich jetzt gesehen habe, trage ich Eulen nach Athen. Sie haben sie ja vor kurzem hier erst kennengelernt. In ihr sind 141 Minnelieder in den Übersetzungen von Lyrikerinnen und Lyrikern der Gegenwart enthalten, die sich dieser schwierigen Aufgabe auf völlig unterschiedliche Weise genähert haben. Jetzt also die Übersetzung der Strophe, die Sie soeben auf Mittelhochdeutsch gehört haben. Mein Herz und mein Leib, lange Zeit, einander nah, wollen sich nun trennen. Der Leib sucht mit den Heiden Streit, das Herz für eine Frau will brennen vor aller Welt. Es ist ein großes Leid, dass beide jetzt verschiedene Wege gehen. Viel Kummer müssen meine Augen sehen, nur Gott könnte schlichten diesen Streit. Eine großartige Übersetzung ist das, wie ich finde, denn es ist hier nicht nur gelungen, den Sinn dieser mehr als 800 Jahre alten Strophe in ein so elegantes wie genaues Deutsch von heute zu bringen, sondern auch ihre Form. Und das ist, wie Sie alle wissen, eine der größten Leistungen, die ein Übersetzer überhaupt vollbringen kann und die meist nur dann gelingt, wenn der Übersetzer, wie in diesem Fall, selbst ein Lyriker ist. Sie können sich denken, wer dieser Übersetzer ist. Es ist Joachim Sartorius, der Redner des heutigen Abends. Und dass ich diese Übersetzung von ihm an den Anfang meiner Einführung gestellt habe, hat einen doppelten Grund. Erstens kann ich Ihnen Joachim Sartorius auf diese Weise als den feinfühligen Übersetzer vorstellen, der er unter anderem ist und als der er auch Gedichte von Wallace Stevens und von dem kürzlich verstorbenen John Ashbery übersetzt hat, Gedichte zweier der größten US-amerikanischen Lyriker des vergangenen Jahrhunderts. Offenbar verfügt er eben auch über ein absolutes Gehör für Gedichte aus völlig anderen Epochen. Der zweite Grund, warum ich diese Übersetzung an den Anfang meiner Einführung gestellt habe, ist die Tatsache, dass Joachim Sartorius sich aus dem großen Korpus des Minnesangs neben einem berühmten Lied Walters von der Vogelweide genau dieses Lied ausgesucht hat. Denn diese Wahl scheint mir kein Zufall zu sein. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass verschiedene Wege von dem Lied Friedrichs von Hausen zu Joachim Sartorius und zurückführen. Da ist einmal der Konflikt des Sängers zwischen seinem Leib, mit dem er in den Krieg gegen die Heiden ziehen möchte, und seinem Herzen, das weiterhin für seine Dame schlägt. Dieser Konflikt erinnert an das sogenannte Leib-Seele-Problem, also die bis in die Antike zurückreichende philosophische Reflexion über das Verhältnis von Körper und Geist. Und für dieses Problem interessiert sich Joachim Sartorius ebenfalls, sonst hätte er wohl nicht auch das berühmte Gedicht übersetzt und an den Schluss seines jüngsten Gedichtbandes gestellt, das Kaiser Hadrian auf dem Sterbebett geschrieben hat und das ebenfalls dieser Thematik gewidmet ist. Sie kennen das sicher alle, Animula, Vagula, Blandula, Hospes, Comesque, Corporis. Ich will auch diese Übersetzung zitieren, denn hier ist es Joachim Sartorius genauso gut gelungen, eine überzeugende Entsprechung für das Original zu finden. Kleine Seele, schweifende, zärtliche, Gast und Gefährtin des Körpers. Wohin wirst du nun entschwinden? zu bleichen, starren und bloßen Orten? Offenbar sind Joachim Sartorius und Friedrich von Hausen also gleichermaßen fasziniert von der Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist und ihren verschiedenen poetischen Implikationen. Es gibt aber weitere Gemeinsamkeiten in Leben und Werk dieser beiden Lyriker, des aus dem späten 12. und des aus dem frühen 21. Jahrhundert. Dabei meine ich weniger die Tatsache, dass beide als höhere Beamten tätig waren, Friedrich von Hausen als Ministerialer Kaiser Barbarossas, Joachim Sartorius als Diplomat, sondern dass beide reisende Dichter sind. Friedrich von Hausen wird bezeichnenderweise immer auf einem Schiff dargestellt und dass für beide der Mittelmeerraum eine wichtige, wenn auch unterschiedliche Rolle spielt. Während sich Friedrich von Hausen nämlich an dem dritten Kreuzzug beteiligte, darauf spielt das zitierte Lied an, und dabei in der Schlacht bei Philomelion im Jahr 1190 auch sein Leben ließ, hat Joachim Sartorius einige Jahre seines Lebens in verschiedenen Ländern des Mittelmeerraums verbracht. Als Sohn eines Diplomaten besuchte er zum Beispiel die Schule in Tunis. Später lebte er nunmehr selbst als Diplomat unter anderem in Ankara, Istanbul und Nikosia. Diese Erfahrungen haben Eingang in seine Lyrik gefunden. Wenn er etwa ein Gedicht in der Art des Abu Nawas, eines arabischen Dichters des frühen Mittelalters, schreibt, dann ist das kein oberflächliches Orientalisieren, wie wir es aus den Reisegedichten von Lyrikerstipendiaten unserer Gegenwart zur Genüge kennen, sondern ein genuin transkulturelles Dichten, das aus einer intimen Vertrautheit mit dem Werk und der Welt seines arabischen Vorgängers hervorgeht und das insofern die Traditionslinie der deutschsprachigen Lyrik fortsetzt, die mit Goethes westöstlichem Divan begonnen hat. Ich vermute also, dass es auch seine Vertrautheit mit dem Mittelmeerraum war, die Joachim Sartorius dazu gebracht hat, das Lied Friedrichs von Hausen zu übersetzen, in dem diese Welt ja ebenfalls in den Blick gerät, freilich zu einer völlig anderen Zeit und aus einer völlig anderen Perspektive. Eine Erfahrung aber dürfte über die Jahrhunderte gleich geblieben sein. Mir haben die Augen viel getan zu leide. Viel Kummer müssen meine Augen sehen. Jetzt habe ich aber genug spekuliert, denn ich kann ja nicht beweisen, dass all dies wirklich eine Rolle gespielt hat bei der Wahl des Liedes. Von nun an werde ich nur noch unbezweifelbar Richtiges über unseren heutigen Redner sagen. Dazu gehört, dass Joachim Sartorius für lyrikbegeisterte Menschen meiner und auch der vorangegangenen Generation immer eine zentrale Figur war. Entsprechend hat also jeder von uns eine größere Zahl von Büchern in seinem Regal, die Joachim Sartorius entweder selbst geschrieben oder aber herausgegeben hat. An erster Stelle sind natürlich seine Gedichtbände anzuführen, die man schon allein deshalb gerne nennt, weil sie alle so schöne Titel tragen. Der jüngste heißt etwa »Für nichts und wieder alles«. Und das ist ja nichts weniger als eine fundamentale und präzise Funktionsbestimmung der modernen Poesie. Von Joachim Sartorius stammen aber zum Beispiel auch die großen Werkausgaben Malcolm Lowry's und William Carlos Williams. Hinzu kommt eine Reihe von, ich übertreibe nicht, epochemachenden Anthologien. Ich erwähne an dieser Stelle nur den Atlas der neuen Poesie aus dem Jahr 1995, der zum ersten Mal seit Enzensbergers Museum der modernen Poesie, aber mit einer anderen Programmatik, die Gegenwartslyrik wieder als ein internationales Phänomen begriff und als solches auch dokumentierte. Ich nenne außerdem die Sammlung poetologischer Essays Minima Poetica von 1999 sowie das erst vor 3 Jahren erschienene Handbuch der politischen Poesie im 20. Jahrhundert mit dem treffenden Titel Niemals eine Atempause. Ich war kürzlich bei einer Tagung über politische Literatur in Erlangen und zu den bei dieser Tagung meist zitierten Texten gehörte dieses Handbuch. Damit komme ich zu der Münchner Rede, die Joachim Sartorius heute halten wird. Denn auch das Thema dieser Rede ist überaus aktuell, nicht zuletzt in der Lyrikforschung. Vielleicht darf ich darauf hinweisen, dass in einem Monat in Wuppertal die Mitglieder des Netzwerks Lyrikologie zusammenkommen werden, um über das Thema zu diskutieren, über das auch Joachim Sartorius heute sprechen wird, nämlich Lyrik und Zeit. Ich habe dort auch einen Vortrag zu halten. Dieser Vortrag ist zwar noch nicht geschrieben, aber es steht jetzt schon fest, dass ich die Rede zitieren werde, die Joachim Sartorius jetzt gleich vor uns halten wird. Denn er formuliert darin Einsichten in den Zusammenhang von Gedicht und Zeit, um die man in Zukunft nicht mehr herumkommen wird. Und damit verstumme ich und übergebe das Wort an Sie, lieber Herr Sartorius. Wir sind ganz Ohr.
Ja, von Herzen Dank, lieber Frieda von Amon, für diese wirklich wunderbare Einführung. Ich hoffe, ich kann sie noch mal lesen. Und großen Dank auch an Holger Pilz und an das Lyrikkabinett für diese Einladung, die ja eine sehr ehrenvolle ist. Ich hoffe, Sie bringen alle eine Aufmerksamkeitsspanne von 50 Minuten mit. Denn das soll ja hier immer eine Rede sein in dieser Form und in dieser Länge. Und ich bin sehr glücklich über diese Publikation. Das Tolle an diesen Münchner Reden ist einfach auch diese Veröffentlichung, die sehr, sehr schön ist. Also, Gedicht und Zeit. Der Titel heißt: Der Mensch fürchtet die Zeit fürchtet das Gedicht. Ich werde im Laufe der Rede dann nochmal darauf zurückkommen, woher das herkommt und warum dieser Titel. Sie wissen, was sie tun, aber sagen es nicht. Was wie der Beginn einer Novelle eines katholischen Autors der vorletzten Jahrhundertwende klingt oder wie die Verdrehung eines bekannten Filmtitels, möchte ich auf Gedichte beziehen. Gedichte wissen, was sie tun. Sie nennen, benennen Welt, bewahren Erfahrung, halten Empfindung fest mit den ganz eigenen Mitteln des Gedichts. Rilke hat es in der für ihn charakteristischen, hochtrabenden Weise so umschrieben in einem Brief an Witold Hulewitsch von 1925. Unsere Aufgabe ist es, diese vorläufige, hinfällige Erde uns so tief, so leidend und leidenschaftlich einzuprägen, dass ihr Wesen in uns unsichtbar wieder aufersteht. Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Die Dichter tragen also emsig das zusammen, was verloren zu gehen droht. Gedichte machen, so Rilke, die zugeschüttete Welt wieder erfahrbar. Doch begründen sie dieses Tun nur in den seltensten Fällen. Sie sagen nicht, worauf das alles hinauslaufen soll. Zunächst: Warum tun Gedichte, was sie tun? Es geht um das Movens des Schreibens. Wir alle sterben, das ist gewiss. Und es ist auch kein wirklicher Trost, dass andere Lebewesen, Schmetterlinge zum Beispiel oder eben Bienen, in der Regel im Vergleich zu uns gar nicht lange leben. Bei den meisten Arten misst sich die Zeit nach Tagen oder Wochen. Und wir haben schon Jahrzehnte hinter uns und vielleicht noch ein, zwei, gar drei Jahrzehnte vor uns. Über die Rätselhaftigkeit von Zeit und Dauer lässt sich wenig sagen. Aber Gedichte versuchen es immer wieder auf ihre hartnäckige Weise. Irgendwann habe ich den Satz gelesen oder gehört, und Sie sicherlich auch, dass die Kunst im allerletzten Grunde ein Aufbäumen gegen den Tod ist, dass sie ihn bannen will. So etwas wie ein magischer Trick gegen die große, unausweichliche Vergeblichkeit unseres Tuns. Wenn alles zu vergessen zerrinnt, dann muss das Gedicht etwas dagegen tun, muss es die Kette, mit der unser Gedächtnis an die Zeit gefesselt ist, zerreißen. An dieser Stelle will ich Ihnen einen sehnlichen Wunsch verraten, den Wunsch nämlich, zu dieser Rede schlüge das Pendel eines Metronoms laut und unüberhörbar den Takt. Tack, 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 immerzu, tack, tack, tack. Und diese Schläge, sagen wir 40 pro Minute, würden nur dann aber immer dann aussetzen, wenn ich ein Gedicht vorlese, für die Dauer dieses Gedichts. Stellen Sie sich also bitte das insistierende Geräusch des Metronoms einfach vor und seine Unterbrechung durch das Gedicht. Noch einmal zurück zum Anfang aus einem etwas anderen Blickwinkel. Die Sterblichkeitsrate des Menschen liegt bedauerlicherweise bei 100%. Das ist so, seit es den Menschen gibt. Und obschon er um diese Unabänderlichkeit weiß, die ihm schon in die Wiege gelegt wird, kann er sie nicht akzeptieren und lehnt sich immer wieder dagegen auf. Dieser Impuls hat einen Gutteil der künstlerischen Produktion über Jahrhunderte ausgelöst. Die Themen der Flüchtigkeit, Vergänglichkeit, Sterblichkeit werden aufgerufen, um uns der Eitelkeit allen menschlichen Tuns zu überführen oder uns zu gemahnen, jeden Tag bis zur Neige auszukosten. Manche Dichter sprechen auch Trost. Sie sagen uns, dass sich das Gedicht auf seiner Suche nach Vollkommenheit gegen die Zeit behaupten kann, dass die Verse gegen das große Umsonst des menschlichen Daseins das alles der Poesie setzen. In einer Weise haben die Dichter recht, denn das Gedicht ist vermessen. Es will Dauer, es will der rasend gewordenen Zeit in die Speichen greifen und sie auf einen Punkt zurückführen, wo sie fast zu stehen scheint. Es will, hat es Form, als Stele überdauern, über der Asche eines mehr oder minder langen Lebensaugenblicks. Es will die akute Schönheit der geliebten Frau, des geliebten Mannes in die Dauer retten. Ja, es will die Welt nicht nur sichtbar machen, es will sie retten. Der große jugoslawische Dichter Vasco Popa hat das, ein eigenes Gedicht interpretierend und zu sich selbst sprechend, so formuliert. Dein Platz ist in der langen Prozession der Menschen deiner Sprache, die sich im Lauf der Jahrhunderte mit derselben seltsamen Arbeit abgegeben haben wie du. Sie verwandelten wenig Erde und viel Himmel, den sie im Herzen trugen, in ein Gedicht. Sie dichteten nicht, weil sie Lust zum Dichten hatten, sondern weil sie nicht sterben wollten. Sie wollten nicht sterben und ebenso wenig wollten sie die Menschen um sich herum sterben sehen. Sie verwandelten die Welt in ein Gedicht, um sie im Gedicht zu retten. Ende des Zitats. Ich werde den Eindruck nicht los, dass schon das Gedichteschreiben selbst, also die seltsame Arbeit, von der Vasco Popa spricht, den Glauben, das Gedicht ziele auf das Außer- und Überzeitliche fördert. Denn der Dichter, wenn er schreibt, ist unbeobachtet. Zunächst weiß er nur selbst von seiner Tat. Der Akt des Schreibens ist dabei mit allen früheren Akten des Schreibens verbunden. So wird er in eine Art Zeitlosigkeit erhoben, in der dieses stets wiederholte, stets abgeschirmte Schreiben existiert. Sein Werkzeug, sein Instrument, die Sprache ist wirklich und mächtig und ohne Alter, also elementarisch zeitlos. Verstehen Sie mich recht, die im Alltag gesprochene Sprache fußt in der Zeit. Auch die Sprache vieler Gedichte fußt in der Zeit. Aber nun zeichnet gerade das Gedicht, das ich meine, aus, dass seine Sprache sich von der Realität und damit auch von der linearen Zeit lösen kann und eine eigene Wirklichkeit bauen darf. Das Wesen des Gedichts ist Irreverenz. Es ist ehrfurchtslos. Es hat keinen Respekt vor Syntax, Regeln, Konventionen und daher auch nicht vor temporalen Zwängen und Abläufen. Es kann die Erscheinungsformen der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Narren halten. Es kann Zeiten überblenden, wie es Orte vermengen kann. Städte verschiedener Zeiten, Karthago, Alexandria, Byzanz, New York, können in einem einzigen Gedicht aufgerufen und zu einer einzigen großen kaiserlichen Stadt verschmelzen. Gedichte arbeiten überhaupt mit dem raschen Perspektivwechsel, mit dem Nebeneinander des Unvereinbaren, mit Verschiebungen, auch Verschiebungen des Raums, hier, dort, fern, nah, direkt gegenüber. Und sie arbeiten mit durchaus raffinierten Mitteln an der Aufhebung der Zeit, sodass sich diese im Vers zwischen damals und morgen verflüchtigen und ein Perpetuum mobile entstehen kann. In seinem Gedicht Histrion nimmt Ezra Pound Personifizierungen verschiedener Epochen an. Noch keiner hat gewagt, dies auszusprechen, doch weiß ich, wie die Seelen aller Großen zuweilen durch uns ziehen und wir in ihnen aufgehen und nichts sind. Nichts sind als ihrer Seelen Widerschein. So bin ich Dante eine Zeit lang, bin einer namens Villon, Balladenprinz und Dieb, bin solche Heiligen, dass ich ihre Namen nicht nennen mag, aus Angst vor Blasphemie. Dies einen Augenblick und dann erlischt die Flamme. In einem kurzen, zeitlosen Augenblick wird Pound viele und diese vielen ziehen durch ihn in eine Art Epiphanie, einer Flamme, die Normalität und Fakten auflodern lässt. Es gibt andere Dichter, in deren Texten der radikale Augenblick die Vergänglichkeit durchschlägt. Hier das Gedicht auf dem Seeigelfelsen des bei uns viel zu wenig bekannten türkischen Dichters Oktay Rifat. An diesem Tag draußen auf dem Seeigelfelsen, meine Knie blutig geschlagen, ein kleiner Seebarsch auf meiner Harpune, ich schubte ihn und biss freudig hinein. Ich biss auf dem Seeigelfelsen in das Fleisch meines Volkes, ich biss in die Sonne, das Salz, die Natur, all die Volkslieder der anatolischen Dichter, ganz besonders mein Yunus Emre und mein Pir Sultan Abdal. Was verschränkt sich hier nicht alles bei einem herzhaften Biss in einen gerade gefangenen Barsch? Licht und Meer und Salz und mit ihnen der Mystiker Yunus Emre, Derwisch und Pantheist und die von dem Sufi-Meister und Aleviten Pir Sultan Abdal besungenen unendlichen Weiten Anatoliens. Auch in meinem Gedicht zu Ehren des arabischen Dichters Abu Nawas, Frieda von Ammon hat ihn erwähnt, einen dem Wein und dem Knaben zugewandten Libertin des frühesten Mittelalters in Bagdad, geht es um solch zeitlose Augenblicke. Der Wein weckt das Jagdherz. Er verspricht Hügel und Wild. Trink, sagt er, denn vom erinnerten Leben bleibt nichts als die Frische einzelner Sinne. Der Duft der aufgeschlagenen Mandel, das Klingeln der Silberkette an deinem Kinn, das Licht grün und sanft in den Gärten von Basra. Noch andere Dichter sprechen den Glauben an die Dauer des Gedichts, an seine Unverwüstlichkeit, einen Glauben, welchen mehr oder minder kaschiert im Grunde alle Dichter teilen, ganz deutlich aus. Ein Paradebeispiel ist Gottfried Benns Gedicht Verse. Wenn je die Gottheit tief und unerkenntlich in seinem Wesen auferstand und sprach, so sind es Verse, da unendlich in ihnen sich die Qual der Herzen brach. Die Herzen treiben längst im Strom der Weite, die Strophe aber streift von Mund zu Mund, sie übersteht die Völkerstreite und überdauert Macht und Mörderbund. Das kommt recht schwer und weltumfassend daher. Die Wortwahl mag mit dem Reimzwang zu tun haben, den Ben sich auferlegte, viel mehr noch mit der Tatsache, dass das Gedicht in der inneren Emigration in den Jahren des Dritten Reichs entstand. Es wurde zunächst 1943 in dem Privatdruck 22 Gedichte veröffentlicht und erst später aufgenommen in den Band Statische Gedichte von 1948. Die Völkerstreite, der Mörderbund, damit sind der Zweite Weltkrieg und das Naziregime gemeint. Deutlich auch die Schlusszeilen des Gedichts. Die Macht vergeht im Abschaum ihrer Tücken, indes ein Vers der Völker Träume baut, die sie der Niedrigkeit entrücken, Unsterblichkeit im Worte und im Laut. Die Botschaft ist klar, nur Verse überdauern. Ben glaubt an die beschwörende Kraft des dichterischen Wortes. Gedichte sind für ihn Beschwörungsformeln, letztlich zeitenthoben. Jeder, der regelmäßig Gedichte liest, kommt zu einem Punkt, wo er sich fragt, warum er immer wieder zu gewissen Gedichten zurückkehrt. Das mag an der magischen Wirkung einzelner Metaphern liegen, der Musikalität, dem Erregungspotenzial des Gedichts oder der schieren Beglückung durch Sprache. So, als habe sie die Sprache nur auf dieses eine Gedicht gewartet, um sich in ihm zu inkarnieren, in ihm ihre Bestimmung zu finden. Es kann aber auch sein, dass wir bestimmte Gedichte immer wieder aufsuchen, weil uns diese Gedichte die Macht über die Zeit ein wenig zurückgeben. Da sie sich vor nichts scheuen, keine Angst zeigen, Strategien des Entzugs vorschlagen, dem Schlag des Metronoms Einhalt gebieten. Manche Gedichte, die vernünftigeren, sagen uns, wir können die Zeit nicht aufhalten, aber gestalten können wir sie schon oder zähmen wie eine Wahnsinnige. Sie merken, worauf ich hinaus will. Die Aufhebung von Zeit, die Verstetigung von Dauer ist das Unausgesprochene des Gedichts, genauer das unausgesprochene Verlangen des Gedichts. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle den Titel meines Vortrags erläutern, der für manche befremdlich klingen mag. Es gibt einen alten ägyptischen Spruch, der Cheops zugeschrieben wird, dem ägyptischen König der 4. Dynastie, der um 2540 vor Christus die größte der drei Pyramiden bei Gizeh erbauen ließ. Am Sockel dieser Pyramide steht in Hieroglyphen: Jedermann fürchtet die Zeit fürchtet die Pyramide. Dies ist ein Spruch von wunderbarer, rasanter Vermessenheit, das von Menschenhand errichtete trotz der Zeit. Es soll so mächtig und so erhaben sein, dass sich die Zeit vor ihm fürchtet. Auch Dichter sind vermessen, auch ich bin vermessen. Der Mensch fürchtet die Zeit fürchtet das Gedicht. Die große Pyramide von Gizeh steht nun seit mehr als 4500 Jahren in der Wüste vor Kairo. Die Zeit hat sie angenagt, angefressen. Das Salz mag in den Fugen blühen, die Touristenbusse mit ihren Horden das Plateau erschüttern, auf dem sie steht. Doch betört sie, erstaunt sie in ihrer Erhabenheit wie am ersten Tag. Nun ist ein Gedicht keine Pyramide. Es ist aus Worten und nicht aus Steinquadern gemacht. Es ist bescheiden, von geringer räumlicher Ausdehnung, auf Papier festgehalten, anfällig, stets verknüpft mit einem individuellen Leben und dessen sichtbaren und spürbaren Unzulänglichkeiten. Das poetische Subjekt strebt nach Formeln, um das Bewusstsein von seiner Bedrängnis im unaufhaltsamen Verfließen der Lebenszeit zu fassen. Es weiß, die Welt vor Augen, dass die Endlichkeit der Zeit mit verschiedenen Maßstäben gemessen werden kann. Je nachdem, ob es sich um einen Menschen, einen Fluss oder den Himmel handelt. Es geht ihm in erster Linie um den Menschen. Es will dessen Wahrnehmungen, Erfahrungen, Entdeckungen, Genüsse, Erkenntnisse festhalten. Erinnerung ist ein Stichwort aller Dichtung. Der Dichter ist ein Erinnerer. Er schreibt gegen das Vergessen an. In einem frühen Langgedicht, Der Tisch wird kalt, habe ich, als ich anfing, mich mit dem Thema dieser Rede zu befassen, die folgende, schon halb wieder vergessene Passage wiederentdeckt. Wir sprechen über die hinter uns liegende Zeit, die wir bereits als große Vergangene empfinden, die jetzt zu sammeln ist, zu befreien ist aus der Zeit. Damit wollte ich die Aufgabe des Dichters, so wie ich sie damals verstand, umreißen, die vergangene Zeit zu befreien aus der Zeit. Als ich dieses Wort Zeit damals niederschrieb, in jenem Gedicht, hatte ich einen bestürzenden inneren Widerhall gespürt. War die Zeit das Leben? War sie die Radiographie unseres Lebens? Aber musste nicht diese gelebte Zeit getrennt werden von der zählenden, abzählenden Zeit und zur Zeit des Gedichts werden? Dieses Schachspiel mit den Fallen der Zeit mag in der zeitgenössischen Lyrik nicht mehr die Rolle spielen, die sie im Mittelalter, im 17. Jahrhundert und später noch in der Romantik hatte. Aber auch heutige Gedichte setzen auf das Erinnern und gegen das Vergessen. Sie alle sind, wenn sie nicht reine, mitunter betörende Sprachbasteleien sind, große oder kleine, schäbige oder prächtige Erinnerungspaläste. Und fast bin ich versucht, in unserem Kontext zu sagen, Erinnerungspyramiden. Ich muss Ihnen gestehen, dieses Wort Erinnerungspalast mag ich sehr. Deswegen, weil Gedichte Räume sind. Romane sind, ob sie nun hin und her springen und zwischen temps perdu, temps recherché und temps retrouvé ihren Weg suchen, letztlich immer linear. Aber Gedichte sind auf dem Papier sich breit machende Räume. Ein befreundeter Maler sagte mir, er sähe Gedichte, wenn er sie wahrnehme, wie geräumige Zimmer. Ein Satz liege auf dem Fußboden, ein anderer Satz sei schräg an der linken Wand angebracht und so fort. Gedichte würden in einem Raum agieren, nicht in zeitlichen Abläufen. Wir sprechen vom Gedicht vor dem Horizont der Zeit. Es gibt unzählige philosophische Bücher über die Zeit, aber fast nie denken sie die Kategorien von Raum und von Zeit zusammen und haben daher große Schwierigkeiten, Gültiges zum Gedicht zu äußern. Ein Gedicht kann, bin ich versucht zu sagen, in seiner Irrationalität, seiner Räumlichkeit, seiner Freiheit mehr über das Phänomen Zeit aussagen als die meisten theoretischen Werke. Das mag nicht offenkundig sein. Mit dem ersten Satz dieser Rede hatte ich darauf abgehoben. Sie wissen, was sie tun, aber sagen es nicht. Denn nur wenige Gedichte sagen deutlich, was sie mit der Aushebelung von Zeit bezwecken, warum sie versuchen, das Akute, das Plötzliche in einen ewigen Moment zu verwandeln. Ganz unvergleichlich sprechen es die Sonette von William Shakespeare aus. Sie reden von nichts anderem als diesem Versuch selbst. Peter von Matt hat es in seinem Buch Die verdächtige Pracht auf den Punkt gebracht. Ich zitiere. Shakespeare spricht von der Schönheit der Geliebten, von der Schönheit der Rose, von der Schönheit des Gedichts. Er spricht von der Schönheit als dem Absoluten, dem Vollkommenen eben, und dem Vollkommenen als Ziel und erstrebtem Besitz, der hohen Beute. Und sofort spricht er auch von der Zeit, klagend, verzweifelnd, wütend spricht er von der Zeit, die die Vollkommenheit zum bloßen Augenblick macht. Dann aber redet er vom Gedicht, seinem Gedicht, diesem Gedicht, das sich selbst erfüllt, indem er in ihm von ihm redet. This powerful rhyme. Das Gedicht rettet die akute Schönheit der geliebten Frau und des geliebten Mannes hinüber in die Dauer. Es reißt sie heraus aus der fressenden, sichelnden, säbelnden Zeit. Die Rose geht ein in das Gedicht, sie wird zum Gedicht und das Gedicht ist die Rose, aber auf immer. Soweit der hinreißende und hingerissene Peter von Matt. Und hier zur Veranschaulichung der Schluss des 18. Sonetts. Und Sie werden bemerken, dass der Schlag des Metronoms einmal mehr aufhört. Nie soll zerschleißen deiner Schönheit Leid, nie Tod sich brüsten, dass in seinem Schatten du gehst. Im Vers zwingst du die Sterblichkeit. Solange ein Mensch noch atmet, Augen sehen, solang dies steht, solang wirst du bestehen. Der geheime Motor, der dieses Sonett und alle Sonette vorantreibt, ist die Obsession mit Zeit und Veränderung. Wie John Donne lebte auch Shakespeare zu Beginn der frühen Neuzeit. Seine Generation war die erste, welche eine wirkliche Beschleunigung der Zeitläufe erfuhr und damit auch die zunehmende Unbeständigkeit aller Dinge. Sie wird zum Ausgangspunkt für eine immer neu ansetzende Meditation über Zeitverfall und Vergänglichkeit einerseits und die Transzendenz zeitenthobener Dauer andererseits. Nun bemüht Shakespeare aber nicht nur den alten horazischen Topos der Dichtung als Monumentum aere perennius, als zeitüberdauerndes Denkmal und Gedächtnisarchiv. Für ihn gehen Intensität der Liebe und Erfahrung der Vollkommenheit im Gedicht selbst eine alchemistische Verbindung ein. Love's not time's fool, heißt es in dem berühmten 116. Sonett. Liebe ist nicht der Narr der Zeit. Und weiter in Christa Schünkes Übersetzung: Im flinken Lauf der Zeit unwandelbar besteht die Liebe bis zum jüngsten Tag. Wenn, was hier steht, sich je als falsch ergibt, dann schrieb ich nie, hat nie ein Mensch geliebt. Diese alchemistische Hochzeit von Liebe und Zeit wird vom Gedicht geschlossen. Was Shakespeare sagen will, weil sein Gedicht nicht altert, altert die Liebe nicht. Und deshalb fürchtet die Zeit das Gedicht. Das sagt er stets von Neuem, in neuen Anläufen, mit bewegender Überzeugung, mit Zuversicht und mit Pathos. Hier noch ein Auszug aus dem 107. Sonett. Der Balsam dieser Zeit, die jetzt begann, erfrischt mein Leben. Hab den Tod gebannt, weil ich in Versen weiterleben kann. Der Tod hat nur die Stummen in der Hand. Dies sei dein Denkmal, das noch fortbesteht, sind Grab und Wappen längst vom Wind verweht. In allen diesen Sonetten wird neben der verinnerlichten Erfahrung der Gegenwart auch die Zukunft des Erinnert- und Gelesenwerdens antizipiert. Manfred Pfister schreibt sehr schön, dass sich dieses Versprechen auf Zukunft erfüllt hat. Denn, ich zitiere, beglückend erfahren wir bei jeder Lektüre der Sonette die Erfüllung dieses Versprechens. Ja, wir lösen es selbst ein, indem wir sie lesen. Gestatten Sie mir hier zur Klarstellung einen kurzen Exkurs. Bei Shakespeare schwingt der Dualismus von Ruhm und Vergessenwerden immer mit. Also die alte Maxime Ars longa vita brevis. Es geht mir aber nicht so sehr um die Frage, ob ein Gedicht sich einen Platz im Gedächtnis der Nachfahren sichert. denn dann läge die Betonung auf der sozialen Rezeption, auf der Anerkennung über den Tod hinaus und nicht auf dem Werk selbst. Czesław Miłosz nannte diese Anerkennung über den Tod hinaus etwas abfällig eines der großen Klischees der westlichen Zivilisation. Mir kommt es vor allem darauf an, ob im Gedicht selbst eine Aushebelung von Zeit stattfinden kann. Mit anderen Worten, kann das Gedicht das Vergehen von Zeit unbedeutend werden lassen? Das ist für mich die zentrale Fragestellung. Zurück zum Spruch des Cheops. Dieser Spruch beschreibt den seltenen Fall, in dem die Zeit einem Gegner der Pyramide unterliegt. Auch Shakespeares Sonette wollen solche Gegner sein. Seine Verse überdauern Gräber. Derlei Fälle sind ein Wunder und auch ein Trost, den nur Dichtung uns geben kann. Einen solchen Trost mag ich empfunden haben, als ich anfing, intensiv Gedichte zu lesen. Das war auf einer französischen Schule und so waren es französische Dichter, die zuerst zu mir sprachen. Anfangs Saint-Jean Perse, den mir Friedhelm Kemp nicht nur als Übersetzer, sondern auch in Gesprächen näher brachte, den ich aber bald als zu hymnisch schwülstig wieder zur Seite legte. Dann Pierre Jean Jouve und Pierre Emmanuel. Im Rückblick kann ich nicht mehr genau sagen, was mich an diesen beiden Dichtern so faszinierte. Jedenfalls wurde von ihren Gedichten die Sexualität, katholische Inbrunst, Erkenntnisse der Psychoanalyse und Verzweiflung am Lebendigsein amalgamierten, mein Verstand wie ein Zauberwürfel hin und her gedreht. Diese Dichtung hatte eine spirituelle Dimension. Sie war metaphysischen Fragen auf der Spur und entwarf ungewöhnlichste Bilder für Liebe und Landschaft, Zerfall und Auferstehung. Wahrscheinlich hatte ich damals bei der Lektüre dieser Gedichte und nicht beim Konfirmandenunterricht zum ersten Mal eine Ahnung von Transzendenz. Der spirituelle Impuls, besonders in den Gedichten Jouves, bewegte sich durch alle Wände. Und diese Bewegung empfand ich als Entgrenzung, das Ich nicht mehr festgefügt, die Ordnungen der materiellen Welt nicht mehr ordentlich, auch die Zeitbegriffe in Auflösung. Wir sind ja so gemacht, dass wir die Vergangenheit von heute aus betrachten, auch die Zukunft. In diesen Gedichten aber war alles Gegenwart. Der gierige Poesieleser, der ich war, entdeckte wenig später die osteuropäischen Dichter, den schon erwähnten Vaskó Popa, den Ungarn János Pilinszky, den Litauer Tomasz Węglowa und die herrlichen Polen Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Richard Krynicki. Sie wurden für mich immer wichtiger. In ihren Gedichten entfaltete sich für mich auf lakonische, aber umso eindrücklichere Weise, warum die Poesie oft einhergeht mit einer Tapferkeit des Geistes. Zitat: Wir priesen den Tod nicht. Über Schienen und Beton sahen wir die Engel, liebten, machten eine Lampe an in der Bibliothek. So spricht Tomasz Węglowa vom Weiterleben im schwarzen Jahrhundert, von dem er nur weiß, dass es vergangen ist. Stellvertretend für alle diese wahrhaft großen Dichter möchte ich einen Jüngeren zitieren, Nikola Mazirov aus Mazedonien. Sein Gedicht hat den Titel »Außerhalb der Zeit«. Wir warten darauf, dass sich am lichten Himmel die Negative unserer Seelen abzeichnen. Weit entfernt von der Zeit sind wir. Sieh, die Gebäude schlafen schon auf dem verdorrten Samen der einjährigen Pflanzen. Die Drachen ruhen ihre Schwänze auf den Dächern unserer Häuser aus. Dann fliegen sie davon. Seit Jahren schon lebten wir in den eingekreisten Daten, in den Agenten der kalten Freuden. Unsere Vorfahren sind längst Statuen, die ihre Köpfe auf die Schultern eines jeden Passanten hinabbeugen. Doch wir sind außerhalb der Zeit. Wir nehmen die Ewigkeit und geben sie zurück. Nehmen sie und geben sie zurück. Dies ist eine verwunschene Welt, aus vielen Zeiten zusammengesetzt und wie eingefroren, wie ein surrealer Schaukasten von Joseph Cornell. Es gibt Drachen, Statuen, schlafende Gebäude, verdorrte Samen, eine Szenerie wie in einem Theater, und wir, die Sprechenden, die Leser, sind zeitentrückt und gehen mit der Ewigkeit um wie mit einem Theaterrequisit. Wir nehmen sie und geben sie zurück. Es ist, als tappten wir in einer Traumsequenz herum, frei von jeder Zeitgebundenheit. Überhaupt, was ist das Verhältnis von Gedächtnis und Zeit? In seiner Dankesrede zum Nobelpreis 1980 hat Czesław Miłosz die Gedächtnisverweigerung als die größte Gefährdung unserer Zivilisation bezeichnet. Er will in seinen Gedichten so viel wie möglich von der flüchtigen Schönheit der Welt festhalten. Gedächtnis ist ihm wichtig, weil es die Verbindung zur Vergangenheit sichert. In seinem Essay Poetischer Traktat spricht er an einer Stelle von der, Zitat, Erinnerung größer als mein Leben. Aber das Erinnern ist immer selektiv. Erinnern ist, was vom Vergessen bleibt, habe ich einmal geschrieben. Und auch, da ja Dichter gehalten sind zu übertreiben, dass der Dichter durch die Kraft seiner Worte das Vergehen der Zeit beeinflussen kann. Im Grunde geht es dabei zunächst um die eher banale Unterscheidung zwischen objektiver, mechanischer Zeit, also der Zeit des Metronoms, und subjektiver, gefühlter Zeit, also der unserem Bewusstsein unmittelbar gegebenen Zeit, die Bedingung unseres Erlebens ist. Kann nun das Gedicht als extreme Form des subjektiven Zeitempfindens die Zeit zertrümmern, zerreden, zertanzen? Es gibt in einem guten Gedicht immer einen anarchischen Überschuss. Wenn dieser Überschuss wirkt, mit seinen hundertfachen Erschütterungen entsteht Zeit neu, gefährlich für alles Überlieferte und Festgefügte. Das Gedicht betreibt das radikale Individualisieren aller Phänomene, so auch der Zeit. Es tritt heraus aus den kollektiven Zeitgesetzen und schafft sich seine eigene Zeit. Wie bei einem kindlichen Geschäft hat die Zeit plötzlich keine Regeln mehr. Sie ist ein leuchtendes Jetzt. Dem Gedicht geht es um dieses Jetzt, um den jetzt gelebten Augenblick und sein Gewicht. Diese Jetzt-Ewigkeit ist keine platonische und keine utopische, es ist eine rauschhafte. Emily Dickinsons Gedichte liefern hierfür eindringliche Beweise. Sie verfügen über diesen anarchischen Überschuss, den ich gerade nannte. Emily Dickinson ist vieles, eine Mischung aus Terror und Ekstase, aus Überschwang und Zurückhaltung, eine Visionärin, die mitunter an ein raffiniertes Kind und seine Spiele gemahnt. Ein Kind, das sich der Zeitlichkeit entziehen will und für das die angehaltene Zeit keine Utopie ist, sondern Wirklichkeit und Rausch. Hier die ersten Verse ihres berühmten Gedichts Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. In der Übersetzung von Gunhild Kübler. Weil ich beim Tod nicht halten konnte, stand freundlich er bereit. Die Kutsche trug uns beide nur und die Unsterblichkeit. Gemächlich ging's, ihm eilt es nicht, und ich tat ab von mir mein Mühen und mein Müßiggehen, da er so höflich war. Und dann fährt die Kutsche mit ihr und dem Tod am Schulhof vorbei, an starren Kornfeldern, an der Sonne selbst, die weiterzieht und sinkt und untergeht. Es wird kühl. Der Tau fiel schauernd, kühl. Nur ein Gespinst war mein Gewand, mein Umhang bloß aus Tüll. Schließlich hält die Kutsche vor einem Haus, das im Boden zu versinken scheint. Wir machten Halt vor einem Haus, das wölbte sich im Grund. Das Dach war kaum zu sehen, Gesims lag tief schon unterm Grund. Jahrhunderte ist's her und scheinen doch kürzer als die Zeit, da ich erstmals ahnte, mein Gespann hielt Kurs auf Ewigkeit. In diesem Gedicht werden die Zeiten durcheinandergewirbelt. Das Gedicht als Ahnung, länger als alle Jahrhunderte und doch wie ein Liedschlag auf die Ewigkeit. Das Gedicht als höchste Geistesgegenwart, als eine Welt der Verschränkung schließlich, der Korrespondenzen, so wie sie fast zur gleichen Zeit Baudelaire erfasst hatte und die später bei Proust auf unnachahmliche Weise noch einmal zum Vorschein kommt. In der zeitgenössischen Lyrik entdecken wir, wenn wir uns nur ein wenig umschauen, immer wieder solche Welten der Zurufe, der Bezüge, der Korrespondenzen. Die subtilste und leuchtendste Welt der Verschränkung finden wir in dem Sonettenkranz »Das Schmetterlingstal, ein Requiem« von Inger Christensen. Schauplatz dieser 15 Sonette ist die Schmetterlingswelt im Brajino-Tal in Mazedonien. Diese Schmetterlingswelt wird als Regenbogen der Erde gedeutet. Die Dichterin entfaltet eine irisierende Totenmesse. Doch ist der Reichtum der Formen, Farben, Düfte in einer blühenden Natur so triumphal, dass ihre Gedichte die Abschiedsbotschaft Lügen strafen. Die Schmetterlinge steigen in der Frühjahrswärme auf wie kostbarer Farbenstaub. Ein Strauß aus fliegenden Blumen, die mit Sprache am Leben gehalten werden. Im 14. Sonett spricht Inger Christensen von diesem Schmetterlingsstaub. Ich zitiere: Wie Licht im Sommerwind wird er aufgewirbelt, wie Schimmer von Perlmutt und Eis und Feuer, so dass alles, was ist, in seinem Verschwinden es selbst bleibt und sich niemals verirrt. So dass es als Feuervogel, Iris, großer Eisvogel, in der eigenen traumgesichtigen Sphäre der Erde den Regenbogen zum Schmetterling der Erde macht. Ein Gedicht, das der große Fuchs tragen kann. Ich sehe, dass der Staub sich ein wenig hebt. Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten. Die Literaturkritikerin Sibylle Kramer hat hierzu sehr klug bemerkt: Ihre Doppelnatur als Phänomene und Worte macht die Sonettgaukler, das ist ein wunderbares Wort für die Schmetterlinge in dem Gedicht von Christian, macht die Sonettgaukler sterblich und unsterblich zugleich. Als Kerbtiere erwartet sie ihr kurzes Glück. Im Buchstabengebiet hingegen sind sie im fliegenden Wechsel zwischen Erinnerung und Gegenwart, Substanz und Sinn, Leben und Tod, Wiedergänger. Ende des Zitats. Das Sonetts reine Gegenwart dehnt die Zeit in den Raum. Eine Strophe hat es mir besonders angetan, so dass alles, was ist, in seinem Verschwinden es selbst bleibt und sich niemals verirrt. Aus dem Kokon wächst der Schmetterling hervor. Für ein paar Tage ist er Schönheit, dann stirbt er. Doch in seinem Verschwinden bleibt er, seine Pracht bleibt im Gedicht und lebt im Gedicht fort. Die Entwicklung des Schmetterlings gleicht dabei einer vollkommenen Metamorphose. Raupe, Kokon, Imago sind die Lebensstadien. Man kann fast sagen, dass das Daseinsgesetz im mazedonischen Breitschinotal die Verwandlung ist. Von Ferne winkt Ovid, aus der Nähe Sees Noteboom. Denn das Ende des zweiten Gedichts aus Noteboms Basho-Zyklus gibt ein Echo auf die Gedanken über das Verschwinden und doch nicht Verschwinden im 14. Sonett von Inger Christensen. So stehen Gedichtformeln in Bezügen, ohne dass ihre Schöpfer von diesem geheimen Austausch wissen. Hier das Basho-Gedicht von Sees Noteboom. Wir kennen die poetische Poesie, die gemeinen Gefahren von Mondsucht und Singstimme, bloß balsamierte Luft, es sei denn, man macht daraus Steine, die glänzen und schmerzen. Du, alter Meister, hast die Steine geschliffen, mit denen man Lerchen zerschmettert. Du schnitzt aus der Welt ein Bild, das deinen Namen trägt. 17 Steine wie Pfeile, ein Schwarm stummer Sänger. Schau, dort am Wasser die Fußspur des Dichters auf dem Weg zum inneren Schneeland. Schau, wie das Wasser sie löscht, wie der Mann mit dem Hut sie neu aufschreibt und Wasser und Fußstapfen aufhebt, verklungene Regungen einfriert, so das, was verschwand, noch da ist als das, was verschwand. Zunächst einmal, Basho ist der große Meister des Haiku. Die 17 Steine im Gedicht sind die 17 Silben, aus denen ein jedes Haiku besteht. Diese Silben werden in dem Gedicht zu Steinen, zu Pfeilen, zu stummen Sängern. Mit ihnen hebt er die vom Wasser gelöschte Fußspur des Dichters auf. Nicht nur die Fußspuren, auch das Wasser bewahrt er und auch die damit verbundenen früheren Empfindungen. Dieses Neuaufschreiben, dieses Bewahren macht es, dass das Verschwundene noch da ist als das, was verschwand. Und bei Inger Christensen, so dass alles, was ist, in seinem Verschwinden es selbst bleibt und sich niemals verirrt. In beiden Gedichtpassagen ist das Äußerste an Bewahren gemeint. Das Verschwinden ist ein Erfülltes. Je öfter ich diese beiden Gedichte lese, von Christensen und von Noteboom, umso mehr scheinen sie im Innersten von einer vergänglichen Ewigkeit zu sprechen. Ja, auf eine vergängliche Ewigkeit zu zielen. Ein Oxymoron, das Jean Genet gebrauchte, als er die kargen, doch unbezähmbaren Skulpturen Alberto Giacomettis zum ersten Mal wahrnahm. Nehmen wir das zuvor erwähnte Gedicht von Emily Dickinson hinzu, verschließt sich hier ein Kreis. Ihr scheinen in der Schlussstrophe dieses Gedichts die vergangenen Jahrhunderte, ich zitiere noch einmal, kürzer als die Zeit, da ich erstmals ahnte, mein Gespann hielt Kurs auf Ewigkeit. Wir müssen uns folgende Situation vorstellen. Die Dichterin sitzt in der Kutsche und blickt in Gesellschaft des Todes an den Pferdeköpfen entlang in Richtung Ewigkeit. Ein weiterer Insasse der Kutsche ist die Unsterblichkeit, Immortality. Unsterblichkeit ist das letzte Wort der ersten Strophe. Und das letzte Wort der letzten Strophe ist Eternity, Ewigkeit. Nach der langen Fahrt im Gespann hat sich Emily Dickinson, so scheint es, zu Ende erinnert und ist nun bereit, in einen anderen, freien, zeitlosen Raum zu treten. Hierin liegt ein Trost, die Unruhe, dass die Welt vorüberzieht, dass die Schönheit etwas Vorübergehendes ist, dass die Liebe vergeht, wird ruhiger. Offenbar kann das Gedicht uns verändern und aus der Zeit befreien. Es ist bemerkenswert, dass Gottfried Benn ganz am Ende seines berühmten Vortrags »Soll Dichtung das Leben bessern, zu dem folgenden Schluss kommt, ich zitiere, die Dichtung bessert nicht. Aber sie tut etwas viel Entscheidenderes, sie verändert. Sie hat keine geschichtlichen, wenn sie reine Kunst ist, keine therapeutischen und pädagogischen Ansatzkräfte. Sie wirkt anders. Sie hebt die Zeit und die Geschichte auf. Ganz lapidar also und ohne weitere Argumente zu bemühen, sagt uns Ben, Dichtung hebt die Zeit auf. Fast so, als sei dies etwas Selbstverständliches, fast schon Unumstößliches. Bei der Niederschrift dieses Textes habe ich mich bei der Vorstellung ertappt, dass Sie heute Abend, wenn Sie wieder zu Hause sind, aus Ihrer Bibliothek einige Gedichtbände herausziehen werden, um die eine oder andere meiner Behauptungen zu überprüfen. Die sehr Belesenen werden Marina Tsvetajewa konsultieren, denn sie erinnern sich, dass Tsvetajewa einen dichten, aufregenden und aufschlussreichen Essay mit dem Titel »Der Dichter und die Zeit« geschrieben hat. Sie werden dann sogleich feststellen, dass die russische Dichterin von einem gänzlich anderen als dem hier eingeschlagenen Blickwinkel ausgeht. Zeit ist für sie nicht die verrinnende, sichelnde Zeit, sondern das konkrete politische Zeitgeschehen, in das ein Dichter, ein sowjetischer zumal, hineingeboren wird und von dem er sich kaum lösen kann. Sie werden eine Strophe, einen Vierzeiler von Marina Tsvetajewa finden, der in diesen Prosatext eingestreut ist und den sie als, Zitat, meine eigene Herausforderung an die Zeit benennt. Denn ich bin vorbeigeboren an der Zeit, umsonst und unnütz dein Fordern, Kalif einer Stunde, Zeit, ich komme ohne dich aus. Marina Tsvetajewa hat stets die Zeitgenossenschaft des Dichters als sein Verdammtsein zu seiner, also zu seiner eigenen Zeit empfunden. Sie preist Rilke, denn er ist, Zitat, weder Auftrag noch Ertrag unserer Zeit, sondern ihr Gegengewicht. Und sie meint, dass Majakowski, dieser Zwangsarbeiter des heutigen Tages, den Dichter in sich überwältigt hat. Ihre Schlussfolgerung, die Ehe des Dichters mit der Zeit ist eine erzwungene Ehe. Eine Ehe, deren er sich wie jeder erlittenen Vergewaltigung schämt und aus der er mit aller Kraft hinausstrebt. In ihrem Essay ist dieses Verlangen, die Zeit nicht als Gebieter anzuerkennen und aus ihr auszubrechen, so groß, dass wir es in jeder ihrer Zeilen zittern spüren. Bevor wir nun zu einem Ende kommen, noch einmal kurz zurück zum Anfang. Die Sterblichkeit, die Vergänglichkeit als Movens des Schreibens, die Zeit als Gegner des Gedichts. Drehen wir doch auch, um das bisher Gesagte zuzuspitzen, den Spieß des Versuches halber um. Also nicht bedauerlicherweise, sondern zum Glück ist unsere Lebenszeit bemessen. Was würden wir denn mit der Unsterblichkeit anfangen? Wäre dann nicht der Schmelz des jähen, unwiederbringlichen Glücks dahin? Wiche dann nicht die Steilheit der Gefühle einem monotonen, unermesslichen Einerlei? Die Unsterblichkeit scheint keinen Deut besser als die Sterblichkeit. Und doch, alle wollen einen Aufschub, betteln um einen Aufschub. Hat Marie Antoinette auf dem Schafott nicht noch um die Gewährung einiger Sekunden gebeten, um die Welt um sich herum zu schauen, zu sehen, wie das Licht auf der Guillotine spielt? Vielleicht ist Gedichte schreiben um solch einen Aufschub betteln. Der Spruch des Cheops zeugt von Hybris. Die Sonette von Shakespeare zeugen von Hybris. Wer nicht der Dichtung nahe ist, wer nicht selbst Gedichte schreibt, muss dies eigentlich so sehen. Der Mensch, der solch anmaßende Sprüche vernimmt, wird sagen, erst in 20.000 Jahren werden wir wissen, ob die Pyramide immer noch steht und Cheops Recht behalten hat. Erst in abertausend Jahren wird sich erweisen, ob die Verse von Shakespeare, von Goethe, Pound, Christensen und Ben immer noch gelesen werden. Aber sind das Argumente? Ich fordere auf, sich in den Dichter hineinzuversetzen, sich in seiner herrlichen Hybris einzurichten. Und dann wird uns deutlich und bestürzend klar, ein Gedicht, das nicht antritt, die Zeit zu besiegen, ist nicht wert, geschrieben zu werden. Vielen Dank.